Neben mir steht Momo, der ist gerade Auszubildender und demnächst Student bei Siemens Energy, hat diverse Praktika am Wendelstein-Reaktor in Greifswald gemacht, steckt ziemlich tief in der Fusionsenergie drin, sowohl vom theoretischen als auch von der praktischen Anwendung. Und ich persönlich bin total interessiert, die Folien habe ich schon gesehen, aber freue mich jetzt auf den Inhalt und würde an der Stelle einfach Momo das Wort übergeben und freue mich auf den Vortrag.
Bin ich angeschlossen? Okay. Huch, ich kann es nicht wieder anblinden jetzt. So. Da. Die Kernfusion hat in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit in den Medien bekommen und ist oft aufgetreten in diversen Zeitungen oder auch sogar in der Tagesschau. Es wird aber oft bemängelt, dass sie einfach zu lange dauern würde an der Forschung her und dass sie ja immer 30 Jahre entfernt wäre und dass sie einfach zu viel Geld kostet in der Forschung. Seit 2023, genau genommen seit April 2023, hat Deutschland keine laufenden Atomkraftwerke mehr. Das heißt, dass Deutschland unbedingt Grundlastkraftwerke braucht, die eben zu den Zeiten laufen, in denen die erneuerbaren Energien gerade nicht liefern. Also zum Beispiel während Dunkelflauten. Die Kernfusion ist ein Prozess, der bereits in der Sonne schon vor sich geht und den wir hier auf der Erde nachstellen möchten. In der Sonne wird Wasserstoff zu Helium fusioniert und das Massedefizit wird als elektromagnetische Strahlung abgegeben. Das Massedefizit bedeutet in dem Fall, dass zwei Wasserstoffatome kombiniert mehr wiegen als ein Heliumatom. Und diese Differenz ist das, was in Energie umgewandelt wird. Auf der Erde können wir nicht den Druck nachstellen, den die Sonne zur Verfügung hat. Daher muss man zu zwei Isotopen von Wasserstoff greifen, nämlich dem Deuterium und dem Tritium. Falls diese eine Fusion durchführen, fusionieren sie zu Helium-5, welches sofort zerfällt in ein Neutron und ein Helium. Das Neutron verlässt dabei das Plasma, in welchem die Fusion vor sich geht, und trifft auf die Wand eines Reaktors. Diese wird dann durch das Neutron aufgeheizt und das Helium bleibt im Plasma und führt dort weiterhin die Hitze. Ja, bleibt halt dadurch heiß, dass das Helium da drin bleibt. Es gibt zwei Hauptarten, in denen diese Fusion durchgeführt werden kann. Einmal durch den Magneteinschluss, wie es auch bei dem Reaktor aus diesem Modell der Fall ist, oder durch Laserfusion, was auch oft Trägheitsfusion genannt wird. In diesem Graph zeigt sich, wie viel mehr Energie die Fusion bringt gegenüber der Fission oder der Kernspaltung. Die Kernspaltung ist dabei hier rechts und es zeigt sich, dass eben der Zuwachs in der Bindungsenergie sehr gering ist im Vergleich zu dem von Wasserstoff zu Helium. Dieser Unterschied in der Bindungsenergie ist das, was die Erhöhung oder was den Ausstoß von Energie mit sich bringt. Diesen Graphen kennt man auch mit Eisen in der Mitte. Das ist dann der für Sterne, wo Sterne bei Eisen eben aufhören, genug Energie zu produzieren und zusammenfallen. Aber im Labor kann man bis Nickel 62 fusionieren und dabei Energie produzieren. Daher der Unterschied. Jetzt kommen wir zu einem ersten Schema eines Reaktors. Um das hier gleich am Anfang mal klarzustellen, es gibt noch keinen Fusionsreaktor, der Energie produziert, und es wird auch für eine lange Zeit nichts anderes als Experimente geben. Wie genau diese lange Zeit, dazu komme ich noch später. Aber das ist ein Demofusionsreaktor, also einer, der dann Energie produzieren würde. Dieser würde, wie schon gesagt, in seiner Hauptkammer im Plasma Wasserstoff, Deuterium und Tritium fusionieren, wo dann das Neutron austritt und auf diese erste orangene Wand, und auf diese erste orangene Wand trifft. Diese wird, falls das Neutron tatsächlich die Wand trifft, erhitzt und hier wird wie in jedem anderen Reaktor Wasser gekocht und eine Turbine damit angetrieben und dadurch entsteht dann der Strom. Das Interessante passiert aber, wenn das Neutron nicht die Wand trifft, wenn es sie also permeiert. Das ist ein Ausdruck dafür, wenn Teilchen den großen Platz zwischen Atomen und den großen Platz innerhalb Atome durchdringen und einfach durchtreten durch ihre geringe Größe. Dahinter liegen hier in Blau sogenannte Blankets. Die enthalten Lithium. Lithium deshalb, weil es zerfallen kann zu Tritium, wenn ein Neutron auf es trifft. Das Tritium, das in einer Kernspaltungsreaktion nämlich genutzt wird, ist radioaktiv und relativ schwierig zu beschaffen. Und durch dieses Konzept mit den Blankets braucht man nur eine Startmenge an Tritium, um dann eine Reaktion zu haben und sein eigenes Tritium eben auf dem Weg zu produzieren. Die Struktur hier mit den Röhren beschreibt diese Zufuhr von Tritium aus den Blankets und eben die Anfangszufuhr. Ich habe jetzt die ganze Zeit von einem Plasma gesprochen. Dieses Plasma muss irgendwie in diesen super heißen Zustand gebracht werden, in dem es sich befindet. Und dafür gibt es zahlreiche Heizmethoden. Einmal die ohmsche Heizung, wobei über Widerstand eine Spannung in das Plasma gebracht wird und dieses sich erhitzt. Dann die Zyklotron-Resonanzheizung, die gibt es für Ionen und für Elektronen. Was genau das ist und wie es funktioniert, kommt später. Und den Neutralteilchenbeschuss, wobei ein neutrales Teilchen tangential in den Reaktor eingeschossen wird und somit das Plasma beschleunigt. Was hier neben mir steht, ist ein 3D gedrucktes Modell des Fusionsexperiments ITER, was noch nicht fertig ist und gerade in Frankreich konstruiert wird. Es ist das bisher größte Fusionsexperiment und übersteigt jedes Dagewesene an Leistung, Größe, Druck und Kosten. Hier unten, das rote Teil, das ist hier ungefähr 3 cm breit und in echt sind es 5 Meter. Also ungefähr dieses Geländer ist dieses rote Teil. Was genau der Divertor ist, dazu komme ich noch gleich. Aber erstmal die benannte ohmsche Heizung kommt über diese blaue Zentralspule, welche in dieser Art von Modell im Pulsbetrieb aufgeladen und entladen werden muss, da nur dann eine Spannung hier induziert werden kann, wenn die Stromstärke steigt. Da man eine Spule eben nur endlich mit mehr Stromstärke aufladen kann, muss sie entladen und wieder aufgeladen werden. Hier außen sind noch weitere blaue Spulen. Das sind die polodialen Spulen, die eben, wenn man von oben guckt, entlang dieses sogenannten Torus laufen. Torodiale Spulen laufen hier außen entlang und das rote sind polodiale Spulen, die in den Torus rein und wieder außen rumlaufen. Die Spulen sind das, was die meiste Energie in diesem Konstrukt liegt. Denn obwohl das Plasma innerhalb eines Reaktors bis zu 100 Millionen Grad heiß ist, trägt es nicht besonders viel Energie. Da ist meistens nur ungefähr 3 Gramm oder 2 Gramm an Gas drin. Ich habe jetzt schon viel von Einschluss gesprochen, von dem Plasma. Und hier habe ich einen Querschnitt skizziert von einem, von eben einmal dieser Fläche. Man teilt das Plasma in zwei primäre Teile ein, in das Kernplasma und in das Rand- oder Boundary-Plasma. Diese beiden Teile werden getrennt durch die Last Closed Flux Surface oder die LCFS. Flux Surface heißt nicht viel mehr als Flussfläche. Mit Flussfläche sind magnetische Flussflächen gemeint, also die, die durch diese ganzen Spulen, die magnetischen Flussflächen, die durch dieses Feld von diesen Spulen erstellt werden. Ich habe schon von dem Divertor hier unten gesprochen. Das ist das primäre Instrument, das das Boundary Plasma von dem Kernplasma trennt. Warum diese Trennung nämlich notwendig ist, ist, weil sich das Plasma stark abkühlen würde von Teilchen, die es aus dieser ersten Wand löst. Und wenn man eben die beiden Arten von Flussflächen, geschlossene und offene, voneinander trennt, dann können keine Teilchen von der ersten Wand eintreten in das Kernplasma. Geschlossene Flussflächen sind die, die um den Reaktor rumlaufen und irgendwann wieder auf sich selbst treffen. Und offene sind die, die irgendwann in ihrer Bahn auf die Wand treffen. Wenn diese auf die Wand treffen, dann lösen sie Teilchen aus der Wand. Das kann man sich so, dann lösen sie Teilchen aus der Wand und falls diese ins Plasma gelangen würden, würde sich dieses eben stark abkühlen und könnte nicht weiter Fusion betreiben, da eben kein Wasserstoff, da eben nicht mehr so eine große Menge an Wasserstoff in dem, das habe ich schon gesagt. Genau, die Werterplatten. Das Blaue hier an der Seite ist das, worauf die Teilchen vom Boundary Plasma geworfen werden und wodurch diese eben aus dem Plasma genommen werden. Damit das Kernplasma, falls eben doch aus der Wand ein Teilchen gelöst würde, sollte das Kernplasma weitestgehend unbeeindruckt bleiben. Daher nimmt man ein Element mit einer möglichst geringen Kernzahl für diese erste Wand. Das ist in diesem Fall Beryllium hier außen bei ITER. In früheren Reaktoren hat man auch Graphit benutzt und die Divertorplatten sind aus Wolfram hier unten. Das sieht man zwar jetzt relativ schlecht wegen dem Blau auf Blau, aber hier Wolfram wird für die Divertorplatten genutzt. Das deshalb, weil die Divertorplatten einem konstanten Strom an Plasma ausgesetzt sind. Und wenn aus dem Plasma, wenn das Plasma Wolf, Sachen aus dem aus den Divertorplatten lösen würde, würden diese besonders schnell ins Kernplasma gelangen. Die erste Wand ist also keinem besonders konstanten Strom ausgesetzt, daher Beryllium, und die Divertorplatten sind einem konstanten Strom ausgesetzt und daher eine höhere Kernzahl wie Wolfram. Das kann man sich wie einen Ping-Pong-Ball und einen Tennisball vorstellen. Der Ping-Pong-Ball hat eine höhere Chance, den Tennisball zu bewegen. Der Tennisball ist in diesem Beispiel das Beryllium, während er keine große Chance hat, einen Medizinball zu bewegen, wie das das Wolfram wäre. Der Reaktor oder das Fusionsexperiment ITER ist ein Tokamak, der seine Zentralspule immer auffahren und runterfahren muss, immer aufladen und entladen muss, um ein Plasma zu halten. Das ist der sogenannte Pulsbetrieb. Ein Stellarator daneben hat keine Notwendigkeit für diesen Pulsbetrieb, kann also auf sehr lange Zeit dasselbe Plasma erhalten. Das schafft er dadurch, dass er sich an die Plasmaform anpasst, die hier in Gelb gezeigt wird, die sich um sich selbst windet und die Teilchen allein durch die Spulenform schon beschleunigt werden. Ich habe hier mal ein Vergleichsbild der beiden Spulen. Links ein Casing der Spule von W7X und rechts eine Spule aus dem Textor. Das ist der ehemalige Reaktor des IEK4s, wo ich ein Praktikum gemacht habe. Ja.
Oh ja, also meine Frage. Ja.
Ja.
Gar kein Problem. Soll ich jetzt hier reinsprechen oder soll Momo reinsprechen? Also ja, also meine Frage wäre, wenn ich will nur wissen, ob ich es richtig verstanden habe. Beim Linken, ne, da muss scheinbar Energie dazugegeben werden, um dieses Plasma überhaupt in diesem Kreis zu halten. Und aber weil das nicht die natürliche Form ist. Und beim Rechten muss man quasi weniger Energie reingeben, weil diese verwundene Form scheinbar die natürliche Form, die das eh haben möchte. Ist das so richtig?
Das ist doch nicht so ganz. Es geht um Zeit eher. Also es geht darum, dass der Tokamak aufgeladen und entladen werden muss. Das heißt, er kann nur für so wenige Sekunden ein Plasma halten und muss dann seine Spule eben wieder entladen, um sie nochmal neu aufladen zu können. Und das nennt sich dann den Pulsbetrieb beim Tokamak. Und dabei, also hier so ein oder zwei Sekunden das gleiche Plasma und beim Stellarator prinzipiell unbegrenzt. Und natürliche Form des Plasmas ist so eine Sache. Es ist ein Flussschema des Plasmas. Also wie es am besten fließt und sich eben nicht durch bestimmte turbulente Eigenschaften selbst auseinandernimmt und trennt. Was genau Turbulenz ist, wäre jetzt in dieser Folie. Denn ein Teil der, also die Turbulenz ist definiert durch den Übergang, den automatischen Übergang von geordneten in chaotische Ströme. Und der Drift oder auch E-Kreuz-B-Drift genannt, ist eine dieser Auswirkungen. Der E-Kreuz-B-Drift steht für die Kreuzung vom elektrischen Feld und dem magnetischen Feld. Und diese produzieren eben eine Kraft geradeaus. Das heißt, wenn wir hier den Reaktor haben und hier drin das Plasma, dann geht die Kraft, die von den Spulen ausgeht, nach oben und nicht direkt kreisgerichtet. Was dazu führt, dass sich Teilchen nach und nach an den Rand des Reaktors drängen und eben ins Boundary Plasma übergehen könnten und damit aus der Reaktion verloren gehen. Dieses Problem tritt öfter auf bei Tokamaks als bei Stellaratoren, wegen eben dieser besonderen Form von Stellaratoren. Stellaratoren sind aber auch nicht perfekt und haben auch das Risiko von dem Abtransport von Teilchen. In jedem Reaktor treten Bananenorbits auf, wobei in dem Plasma sich Teilchen eben wie hier bewegen, also in einer Art Banane um ihre Fläche. Das sieht dann im Dreidimensionalen wie hier oben aus, wo hier einmal die Querfläche ist und hier wie sich eben in so einem Orbit sich Teilchen bewegen. Diese schöne direkte Banane tritt nur auf, wenn der Reaktor symmetrische Flussflächen hat. Also wenn er, wie zum Beispiel ein Tokamak, wenn er in einer Symmetrie aufgebaut ist. Stellaratoren haben manchmal nicht diese Symmetrie. Das liegt daran, dass zum Beispiel beim LHD, beim Large Helical Device, die Spulen nicht wie bei Wendelstein, wie ich es hier gezeigt hatte, einzeln angeordnet sind, sondern zwei Spulen sich umeinander winden. Das sieht dann, wo ist meine Maus? Da. Das sieht dann so aus, dass sich die Spulen umeinander winden und hier und so dieses Plasma halten. Und dieses Konstrukt hat nicht so symmetrische Flussflächen. Was bedeutet, dass diese Bananenorbits zerfallen und eben ihre Bahn langsam nach außen gedrückt wird. Also sie fahren hier so, kommen dann hier wieder rein und werden dann langsam nach rechts gedrängt, also nach außen. Und das sind zwei Möglichkeiten, wie Tokamaks und Stellaratoren Teilchen verlieren und wo gerade dran geforscht wird, diese zu minimieren. Diese beiden Sachen gerade habe ich an meinen Praktika in Greifswald und in Jülich beigebracht bekommen. Das IEK4 hatte bis 2013 den Textor, von dem ich eben eine Spule gezeigt habe. Der Textor musste aber aus Grund von Budgetkürzungen abgebaut werden. Der Wendelstein 7X ist, glaube ich, noch der größte Stellarator der Welt und ist auch ein sehr begehrtes Forschungsprojekt. Ich war da während der Vorbereitung einer Kampagne. Und eine Kampagne ist der Ausdruck dafür, wenn der Reaktor vorbereitet wird wenn Forschungsarbeiten am Reaktor durchgeführt werden dürfen. Und während dieser Vorbereitungswoche war ich eben dort und ich konnte den Stress dort quasi spüren. Hier ist ein Bild von Textor während des Abbaus und das ist später. Hier ist ein Bild von Wendelstein 7X und wie man hier sieht, sieht man relativ wenig. Da alles zu ist von Diagnostiken, Rohren, Kabeln oder Gerüsten. Ich konnte hier selber drauf rumlaufen und konnte mir ansehen, was dort eben so auftritt. Und hier unten ist zum Vergleich mal ein Mensch mit einem gelben Helm. Also von der Größe dieses Reaktors. Hier steht einmal groß in Rot ECRH. Ich hatte ja schon am Anfang das als Heizmethode erwähnt. Und die ECRH oder ICRH-Strahlung gibt Energie in das Plasma, indem sie die zyklotronische Bewegung von Ionen und von Elektronen matcht. Das ist jetzt zu Englisch. Teilchen bewegen sich um eine Magnetflusslinie. Nicht auf der Linie, sondern in Kreisbewegungen um sie rum, in Spiralbewegungen. Und diese Spiralbewegung hat eben Hoch- und Tiefpunkte, wie es auch elektromagnetische Wellen haben. Und wenn man die elektromagnetische Welle eben abstimmt auf diese Spiralform, kann man dem Teilchen Energie zuführen. Oder es heizen oder beschleunigen. Was man eben für einen Begriff nutzen möchte, in dem Fall, wenn man schon von Plasmen spricht. Ein Elektron würde jetzt genau in die andere Richtung spiralförmig laufen und eben auch von der anderen Richtung Wellen zugeführt bekommen. Eine Sache, die man an dem Bild vorhin teilweise gesehen hat, sind diese Zylinder. Das sind alles Röhren, aus denen viele rote Kabel austreten, die für die Quench-Detection verantwortlich sind. Ein Quench ist der plötzliche Verlust von der Fähigkeit zur Supraleitung. Supraleitung ist wiederum ein Zustand von elektrischen Leitern, in welchen sie keinen messbaren Widerstand besitzen. Das ist sehr nützlich in Reaktoren, da das nämlich dazu führt, dass man sehr viel Stromstärke durch diese Spulen schießen kann, was für ein stärkeres magnetisches Feld sorgt. Falls aber ein Quench auftritt, falls ein Quench auftritt, heizt sich diese Spule sehr schnell auf, da eben jetzt doch Widerstand auftritt. Und dabei, bei diesem plötzlichen Aufheizen, könnte sie sich ausdehnen und auch bersten. Das würde das ganze Projekt und das ganze Geld, was dort reingesteckt wurde, zunichte machen. Daher gibt es eben diese ganzen Outlets, die Kabel zu ungefähr personengroßen Servern bringen, oder Computer, in welchen in Echtzeit die Daten von Spulen ausgewertet werden und der Reaktor sofort runtergefahren werden kann, falls ein Risiko eines Quenches auftritt. Daneben sind diese großen roten Rechtecke. Aus denen kommen die Teilchen für den Neutralteilchenbeschuss, den ich am Anfang einmal erwähnt habe. Und hier bei Textor sieht man auch sehr schön links das Bauteil, welches den Neutralteilchenbeschuss betreibt. Diese Maschine ist ungefähr doppelt so groß wie ich. Und das war sie auch ungefähr an Wendelstein. Beziehungsweise noch ein bisschen größer. Die Atome, die eingestrahlt werden, sind Deuterium- und Tritiumatome, damit sie eben nicht das Plasma verunreinigen. Und sie werden, das ist eine der spätesten Heizmethoden, also sobald, zuerst wird die ohmsche Heizung angewendet, dann meistens ICRH und ECRH und dann die Neutralteilchen, da die den meisten weiteren Energiezuwachs bzw. Erhitzung zuführen. Die ungewöhnliche Form von Wendelstein ist ziemlich neu für Stellaratoren. Ursprünglich ist die Idee eines Stellarators sogar schon älter als die eines Tokamaks. Man hatte aber nie die Möglichkeit, das Plasma in seiner perfekten Flussform zu berechnen. Und man hatte nicht die Computerrechenleistung, um eben so einen idealen Plasmafluss zu simulieren. Sobald man das dann hatte, wurde dieses gewundene Plasma über Spiralspuren realisiert, wie man es hier am LHD sieht. Diese haben aber den Nachteil, dass sie sehr schwierig sind zusammenzubauen, herzustellen und vorm Quenchen zu schützen, da sie an bestimmten Stellen zusammengeschweißt werden müssen. Die Spulen von Wendelstein müssen eben nicht kritischen Stellen zusammengeschweißt werden, sondern können in dieser Windung ohne Schweißstellen zusammengebaut werden als Spulen. Natürlich gibt es immer noch die eine Schweißstelle, wo eben sich der Leiter selbst trifft, aber es gibt nicht Spulen, die offen enden und dort zusammengeschweißt werden, wie beim LHD. Was man in diesem Bild noch sieht, ist, dass Wendelstein weitere poloideale Spulen besitzt und auch toroideale Spulen. Die findet man aber leider selten in Illustrationen von Wendelstein, die dann immer noch so simpel aussehen wie diese. Es gibt noch Ansätze von privatwirtschaftlichen Firmen an die Fusion, neben den staatlichen, also staatlich bezahlten Ansätzen, die ich soeben gezeigt habe. Einmal von der kanadischen Firma General Fusion, welche ein Plasma aufbauen möchte und dieses dann durch physischen Druck von zwei Metallen zusammenpressen möchte und dann die Hitze davon schmilzt dann das Metall und von diesem geschmolzenen Metall wird dann die Hitze abgeführt und in Energie umgewandelt. Außerdem gibt es noch TIA Technologies, die zwei unabhängige Plasmen erstellen und diese dann aufeinander stoßen. Es gibt auch noch deutsche Firmen wie Marvel Fusion, die Laserfusion betreiben. Und es sind alles Firmen, die sich darauf beschränken, über ihre Energievervielfachungsrate im Plasma zu sprechen und nicht über ihre Energievervielfachungsrate generell des Reaktors. Dazwischen gibt es nämlich einen wichtigen Unterschied. Das sogenannte Q, die Energievervielfachungsrate, ist die Energieumwandlung im Plasma. Also wie viel von der Hitze im Plasma eine Fusion auslöst und Energie entsteht. Q-Total ist die Energievervielfachungsrate, die dann entsteht, wenn man einberechnet, wie diese Energie abgefangen wird und wie diese Energie im magnetischen Feld induziert wurde. Also wenn man einberechnet, wie viel Strom der Betrieb des Reaktors selbst verbraucht. Leider wird Q-Total und Q-Plasma selbst in Forschungsarbeiten manchmal als Synonym verwendet, was zu großer Verwirrung führt, da es natürlich fundamental unterschiedliche Sachen sind, ob im Plasma eine hohe Zahl auftritt oder vom gesamten Reaktor eine hohe Zahl von Energieverlieferung. Alles, was man von tatsächlichem Q-Total momentan an Zahlen vielleicht findet, können nur Berechnungen sein, da es noch keinen angeschlossenen Reaktor gibt oder gab. Ja, also da es noch keinen angeschlossenen Reaktor gibt, der tatsächlich Strom produziert, von keiner Firma. Links habe ich noch ein paar Artikel platziert von Zeitungen, die ich so ab und zu für euch rechts von Zeitungen, die ich so ab und zu gefunden habe. Beispielsweise schrieb Sinex in einem Artikel genannt erste Bohr. Ah nein, das ist vom Spiegel. In die Zähmung der Sonne schrieben sie, dass ITER der weltweit erste Fusionsreaktor sei. Wenn sie einen echten Reaktor meinten, liegen sie falsch, da ITER auch nur ein Fusionsexperiment ist. Und wenn sie das erste Fusionsexperiment meinen, liegen sie auch falsch, da bereits 1960 in der Sowjetunion der erste DT Tokamak gebaut wurde. Der hieß simplerweise Tokamak 3. Greenpeace schrieb, dass Neutronen nicht zur Stromerzeugung nutzbar sind. Ich habe ja am Anfang erwähnt, dass Neutronen die Hauptsache sind, wie Strom erzeugt wird, also wie die Wand erhitzt wird und wie eben Strom abgeführt wird. Und Sinex schrieb, der Titel dieses Artikels ist Scheinlösung Kernfusion vom 12.12.23. Und der Titel von diesem Artikel ist Die Zähmung der Sonne vom 4.6.2020. Sinex schrieb, dass dass Neutronen radioaktiv sind, was in sich keinen wirklichen Sinn macht, da Neutronen ein Teilchen sind, was von Atomen ausgestoßen wird und kein eigenes Atom. Und nur Atome können radioaktiv sein, da Radioaktivität bedeutet, dass man eine der drei Strahlungsarten abgibt. Nämlich entweder in Form von Alpha-Teilchen, in Form von Elektronen oder in Form von Gammastrahlung. Und keins davon können Neutronen tun, da sie eben kein eigenes Atom sind. Dieser Artikel war aus erste Bohr erste Bohr-Wasserstoff-Fusion im Plasma vom 2.3.23. Die Zeit schrieb außerdem etwas, keinen so groben Fehler, aber ein falsches Dilemma. Nämlich schrieben sie, dass Kritiker meinen, dass da die Fusion als Energiequelle zu spät kommt, man den Fokus auf erneuerbare Energien setzen sollte. Man muss sich nicht entscheiden zwischen erneuerbare Energien und Kernfusion. Es ist auf jeden Fall möglich, beides zu tun, und es sollte auch unbedingt beides getan werden, denn der erste Demofusionsreaktor kommt nach optimistischen Angaben 2060. Das ist 36 Jahre entfernt und nicht 30. Und es ist außerdem schon ein bisschen nach hinten verschoben durch zahlreiche Ereignisse während Corona. Also Lieferketten und so, ich denke mal, das ist bekannt. Diesen Zeitplan habe ich aus der ITER Roadmap. Das ist eine der zuverlässigeren Quellen, nämlich die Webseite von Eurofusion selbst. Wie ich ja gerade gezeigt habe, sind Magazine und Zeitungen nicht unbedingt die beste Quelle, um sich über die Fusion schlau zu machen. Links ist hier noch das Fusionsprodukt gegenüber der Anzahl an Halbleitern in PC-Prozessoren. Wie man hier sieht, verdoppelt sich das Fusionsprodukt genauso wie die Halbleiter in PC-Prozessoren alle 2 Jahre. Die Fusion hat also ständigen Fortschritt gemacht in diesen letzten Jahrzehnten, in denen immer wieder Verbesserungen auftraten. Dieser Graph endet zwar in 2005, aber er bildet auch ITER ab, welches weit außerhalb dieses Graphen liegt. In diesem Graphen zeigt sich außerdem noch, wie viele Reaktoren es schon bereits gab und wie viel Energie und wie viel Forschung schon in dem Thema drin steckt. Ob nun in 2060 tatsächlich ein Demofusionsreaktor gebaut wird, lässt sich nicht sagen, da die Ergebnisse von ITER uns ja noch nicht vorliegen. Aber falls die Ergebnisse von ITER so wie erwartet sind, dann ist der nächste Schritt ein stromerzeugender Tokamak. Danach wäre hoffentlich der nächste Schritt ein stromerzeugender Stellarator, da diese ja ein lang anhaltendes Plasma erstellen können. Hier links ist nochmal aufgetragen, warum ITER so lang dauern könnte oder dauert. Nämlich arbeiten sehr viele Länder da zusammen. Zum Beispiel die EU ist nur abgebildet als die EU, welche aber selber noch die verschiedenen europäischen Länder enthält. Und sobald in diesen Ländern sich was innerhalb der Wahlen ändert, könnte sich auch das Budget innerhalb dieser Länder für die Kernfusion ändern. Was eben dazu führt, dass ITER sehr anfällig ist für Veränderungen in den abgebildeten Ländern. Die Kernfusion mein Titel war ja sauber und günstig. Sauber ist sie auf jeden Fall, da jede jedes radioaktive Risiko, was zum Beispiel durch einen Austritt von Tritium vielleicht entstehen könnte, sehr minimal ist, da die Menge an Tritium extrem gering wäre. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Menge an Gas hier drin nur 3 bis 2 Gramm sind. Und das ist dann auch ungefähr die Menge an gespeichertem Gas. Ein zweites radioaktives Risiko ergibt sich noch dadurch, dass das Wolfram durch die Zufuhr von Neutronen aktiviert werden kann. Das wird dann zu einer Art strahlendem Wolfram, was aber eine Halbwertszeit von ungefähr 6 Monaten hat. Es ist also relativ schnell zerfallen und es ist außerdem nur hier und eben nicht an der Luft oder es tritt eben nicht so auf wie in Atomreaktoren und außerdem wird natürlich kein Müll produziert wie in Atomreaktoren. Es werden auch keine Treibhausgase ausgegeben und es bleibt eben alles in dieser Kammer. Wegen günstig ist es so eine Sache, da natürlich die Forschung daran nicht besonders günstig ist, aber sobald es dann so einen Reaktor gibt, wäre er günstig, da man allein mit Wasser und Stein, also aus Stein den Silizium und aus Wasser den Wasserstoff, hier sehr lange Energie produzieren kann. Die staatlich geförderte Forschung ist für den Fortschritt der Fusion essentiell, da die Startups, die ich eben genannt habe, sich alle eher auf ihre Investoren konzentrieren, als manchmal auf ihre Wissenschaft. Was eben zu einer Art Stagnation führt in der Fusionswelt. Und auch zu den fast täglichen neuen Nachrichten vom nächsten Fortschritt. Da eben man versucht, seinen Investoren zu zeigen, was für einen großen Fortschritt man gemacht hat, um eben mehr Geld zu bekommen. Um dann nur den nächsten Artikel zu schreiben, was für einen großen Fortschritt man gemacht hat. Die staatlich geförderte Fusion hat, wie man hier in diesem Graphen sieht, auch die meisten Fortschritte bisher verbucht und sollte deshalb auch weiter staatlich gefördert werden. Und nur so kommen wir auch zu einem funktionierenden Reaktor. Als kleines Ende habe ich hier noch eine Illustration vom Spiegel und dem ITER und das wäre es dann für diese gekonnten 40 Minuten plus 10.
Danke Momo. Hallo. Und dann geht jetzt die Frage- und Antwortrunde los.
Ja, hallo. Kurze Frage zur Heizung. Du hast gesagt, dass als erstes die ohmsche Heizung angeworfen wird. Dafür muss man, was wird da direkt geheizt? Das Plasma? Da muss ich aber erstmal Plasma haben.
Da wird das Gas, das noch nicht ein Plasma ist, geheizt, da innerhalb der Hauptkammer nur eben dieses Gas ist. Also die Luft wurde vorher rausgepumpt und dann wurde nur das Gas reingelassen.
Aber das leitet ja noch nicht.
Ja, aber es hat einen Widerstand.
Wo kommt der her?
Also Blitze entstehen ja auch dadurch, dass die Luft eben einen
nativen also Widerstand hat. Also durch Ionisierung vorher schon.
Also das Gas wird durch Ionisierung, dadurch, dass eben diese hohe Spannung innerhalb des Wessels auftritt.
Okay, also schon richtig durch ein elektrisches Feld.
Ja, also deshalb ist ja diese Zentralspule so riesig, damit so ein Feld dort auftritt. Und in einem Stellarator wird das Ganze durch Schienen realisiert, die neben den Divertoren stehen. Okay. Und die geben dann dieses starke Feld ab, was dann die Ionisierung auslöst. Ah, okay. Und dann, sobald es ein Plasma ist, kann man die anderen Heizmethoden anwenden. Ja, okay.
Eine Frage, und zwar alle Dinge, die du jetzt vorgestellt hast, waren Prinzipien, bei denen Wasser einfach nur erhitzt wird, wie bei den meisten Kraftwerken, die wir haben. Also ich weiß, es gibt so ein paar Konzepte, in denen man quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, das Plasma nimmt und das sozusagen nimmt, um Strom zu induzieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Hast du dich auch mit solchen Konzepten auseinandergesetzt? Oder,
Also TAE gibt vor, eins dieser Konzepte zu sein. Aber ich habe ja schon in der Sache zwischen Q-Plasma und Q-Total angesprochen, dass dass dabei ein bisschen gefalscht wird mit den Zahlen. Und es stimmt zwar, dass Energie zurückkommt durch die Spulen aus dem Plasma, aber da selbige Spulen genutzt werden, um das Plasma zu erzeugen, kommt nicht wirklich viel mehr Energie zurück, als reinkommt. Und die Umwandlung durch kochendes Wasser und Turbine ist ziemlich effizient im Vergleich zu neueren Umwandlungen. Daher halte ich es für eine gute Idee, die auch in dem ersten Reaktor anzuwenden, da es eine bewährte und effiziente Technik ist und nicht unbedingt direkt über die Spulen besonders ausgereift. Also die Technik, die direkt über die Spulen den Strom wieder rauszieht, ist nicht besonders ausgereift, wie ich das jetzt in meinen Nachforschungen gesehen habe. Also ich habe eine 60 Seiten Seminararbeit geschrieben über die Kernfusion, und das sind so Sachen, die mir mitgegeben wurden bei meinem Praktikum.
Gibt es da irgendwie einen Faktor, um wie viel das effizienter ist oder so? Weil also so als Laie kommt halt so eine Turbine sehr ineffizient vor, weil das halt hohe Kapitalausgaben sind, weil eine Turbine halt groß und teuer ist.
Also so richtig ist es schwierig, da also nein, ich habe jetzt keine Zahl da im Kopf, aber TAE erwähnt auch selbst nur, dass sie es machen und nicht wie oder ob oder wie viel. Was ein bisschen komisch mir vorkommt, wenn man sich die Sachen so durchliest.
Ich glaube, es war in einer der ersten Slides, da waren das irgendwie 14 Megaelektronenvolt, die kinetisch durch Neutronen weggetragen werden.
Ja.
Das ist der Großteil. Das ist quasi thermisch. Das müssen die anderen auch irgendwie wegtragen. Das geht nicht anders. Und da ist es effizienter, das einfach aus der Wand rauszuholen und in Wasserdampf umzuwandeln.
Ja, du hast ja gesagt, dass wir vielleicht 2060 den ersten energieerzeugenden Fusionsreaktor sehen, wenn es irgendwie gut läuft. Wie siehst du denn, welche Rolle der in dem Energiesystem hat? Weil wir können uns ja jetzt mal ausdenken, 2060 haben wir wahrscheinlich sehr viel Solarenergie, die auch noch mal ein paar Jahrzehnte weiterentwickelt ist, wahrscheinlich auch noch sehr viel Windenergie. Und das heißt, im Grunde die einzige Rolle, die ein Fusionsreaktor noch spielen könnte, wäre irgendwie der Ausgleich von erneuerbaren Energien. Aber das ist ein bisschen die Frage, ist er dafür eigentlich gut geeignet? Weil du hast jetzt vorhin Dunkelflaute angesprochen, aber es würde ja sowas heißen, wie der läuft dann 2-3 Wochen im Jahr. Und dann ist die Frage, wenn du hohe Kapitalkosten hast, macht das überhaupt Sinn? Also, und ist das überhaupt eine Frage, die in der Forschung schon gestellt wird? Also so in welche Rolle spielt Fusion überhaupt in dem künftigen Energiesystem und macht es überhaupt Sinn mit dem Energiesystem, das wir irgendwann mal haben werden, was wir natürlich noch nicht wissen, wie es genau aussieht, aber ein paar Sachen können wir uns ausdenken.
Also bei den Rechnungen mit den erneuerbaren Energien wird ja immer der Stromverbrauch von jetzt genommen. Dass der natürlich immer weiter steigt, ist zwar logisch, und ja, man könnte ihn auch weiterhin mit erneuerbaren Energien decken, aber es ist nicht nur Dunkelflauten, die für den Ausfall von erneuerbaren Energien sorgen, sondern auch zum Beispiel der Dreck auf Solarpanels oder zu starker Wind bei Windkraftwerken oder, wie wir es gerade bei Gamesa hatten, minderwertige Qualität von Windkraftwerken. Ein Grundlastkraftwerk von sich aus eine stabilere Energieproduktion hat und auch eine höhere und vor allem auch eine billigere, lohnt sich auf jeden Fall der Preis. Und ja, diese Frage wird auch gestellt, wie diese Einbindung passieren könnte. Zum Beispiel hatte Textor direkt in der Nähe ein Kohlekraftwerk und konnte sofort Energie abziehen und eben ermitteln, wie viel ein Reaktor braucht, um zu starten und wie viel er theoretisch bringen würde, sobald er läuft. Also diese Frage wird in der Forschung gestellt.
Du hattest gesagt, dass der Reaktor selber sein Tritium, glaube ich, herstellen kann.
Ja.
Bei der Gleichung ging aber nur, glaub, ein Neutron bei der kam bei diesem Prozess raus und das hat dann ein Tritium verbraucht. Müsste man denn nicht eigentlich jedes Neutron irgendwie wieder mit jedem Neutron ein Tritium erstellen, damit das irgendwie aufrecht gehalten
bleibt? Also genau genommen sind diese Blankets bestehen nicht aus reinem Lithium, sondern da sind auch noch Neutronenvervielfältiger in Form von Blei drin, also einem bestimmten Isotop von Blei, welches dann, falls das Neutron gerade auf das trifft, sehr viele Neutronen weiter aufstreut und eben in dem Lithium verteilt. Und es wird außerdem nur Lithium-6 verwendet, da nur das sich aufspalten kann zu Tritium und Helium-4. Und das Helium-4 wird nicht weiter verwendet, da es das Plasma nur abkühlen würde, wenn man es in dieses einleitet.
Okay, danke.
Gibt es sonst noch Fragen?
An der Stelle, wo die Neutronen auf die Wand auftreffen, habe ich das Gefühl, dass oder glaube gehört zu haben, dass dort schon radioaktives Material entsteht, leider durch die Energie. Wie groß ist, wie sehr strahlen diese Wände denn nach Dauerbetrieb und ist es auch radioaktiver Müll, der dann irgendwo endgelagert werden muss oder ist der im Vergleich zu Fissionsreaktoren zu vernachlässigen?
Also da es ja durch das zugeführte Neutron ein künstliches Isotop ist, hat es eine sehr geringe Halbwertszeit. Wie ich ja zum Beispiel von Wolfram sind es die 6 Monate, die ich ja erwähnt hatte. Und Beryllium, das nächste Isotop von Beryllium ist meines Wissens nicht radioaktiv. Insofern ist der Großteil der Wand ist eben nicht diesem Risiko ausgesetzt. Und falls der Reaktor sich öffnet, während hier radioaktiv aktiviertes Wolfram drin auftritt, dann kann das Wolfram in Wolframtrioxid in die Luft kommen. Aber dafür gibt es schon einen Ansatz zur Lösung, nämlich habe ich beim IEK4 mit jemandem gesprochen, der daran forscht, eine Chromschicht auf das Wolfram aufzutragen. Und dieses Chrom verbindet sich dann mit dem Wolfram und hindert es daran, in Wolframtrioxid in die Luft aufzusteigen und dort sich eben zu verteilen. Denn Wolfram ist aktiviert ein Alpha-Strahler, heißt, dass es von ungefähr so einer Distanz oder von einem Papier davor schon abgehalten wird. Das ist nur dann gefährlich, wenn man es einatmen würde.
Top, wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, dann danke dir nochmal, Momo, für den spannenden Vortrag. Wahrscheinlich stehst du auch noch für bisschen Tratsch beim Getränk zur Verfügung, falls irgendjemand noch was unter 4 Augen fragen möchte. Ansonsten euch auch danke, dass ihr vorbeigekommen seid und für die spannenden Fragen aus dem Publikum. Wir werden versuchen, diesen Datengarten jetzt im Monatstakt weiter zu betreiben. Wie gesagt, schaut auf der Webseite nach, subscribet euch auf der Announcement-Mailingliste datengarten@berlinccc.de und ansonsten kommt hier an den offenen Donnerstagen vorbei, falls es euch hier im CCCB gefällt und ihr das erste Mal da seid. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend.